Hallo, Herr Krüger.
Ja, schönen guten Abend.
Normalerweise wird Menschen, die lauthals Lügenpresse rufen, ja gerne gleich rechtspopulistische Verblendung vorgeworfen oder Verschwörungstheoretiker seien das, die da sprechen, oder einfach nur ungebildete Menschen. In Ihrem Buch sagen Sie aber, die Medienkritik auch dieser Menschen kommt nicht von ungefähr. Wie schlecht ist es denn um die Qualität der medialen Berichterstattung tatsächlich bestellt, aus Ihrer Sicht?
Also das ist eine große Frage. Ich will mal einen Schritt zurückgehen mit den ungebildeten Bürgern. Laut Umfragen ist es nämlich gar nicht so, dass das nur ungebildete Leute sind, die den Medien nicht mehr trauen, sondern das zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten und auch Gebildete, auch Wirtschaftseliten zum Beispiel, die teilen auch gewisse Punkte dieser Medienkritik. Und natürlich ist die ganz häufig überzogen und in den Foren, wenn man anonym da unterwegs ist, dann wird das in ganz unerträglichen Hass und Aggressivität entlädt sich das. Aber ich würde sagen, das müssen wir diskutieren, das können wir nicht einfach so abtun. Ich bin ja selber von Haus aus Journalist, kenne auch ein bisschen so die Mechanismen in der Redaktion und als Medienkonsument bin ich auch öfter bei bestimmten Themen, bestimmten Einseitigkeiten begegnet, wo ich ins Grübeln gekommen bin. Das merkt man häufig ja dann erst dann, wenn man auch selber irgendwie Experte in einem bestimmten Thema ist und dann was vermisst. Und nicht alle Medienkritik ist berechtigt. Bei manchen geht es echt nur um die Entladung von Emotionen. Aber es ist durchaus auch bei manchen Sachen eben berechtigt.
Was sind denn Gründe für diesen Vertrauensverlust gegenüber den Medien?
Naja, ich glaube, es ganz wichtig ist diese äußere Rahmenbedingung, dass wir jetzt das Web 2.0 haben und Leute nicht mehr nur vor dem Fernseher sitzen, Tagesschau gucken oder am Frühstückstisch ihre Regionalzeitung lesen und dann war's das mit der Informationsaufnahme, sondern alles ist jetzt viel vernetzter und digitaler. Und wenn ich auf Facebook und Twitter mit meinen Freunden vernetzt bin, dann schicke ich denen das, was ich in Alternativblogs oder auf YouTube in irgendwelchen Videos dann gesehen habe, und kriege entsprechend ähnliche Sachen zurück. Das hat natürlich die Gefahr, dass man in Filterbubbles, in Filterblasen sich aufhält. Aber ich würde auch sagen, das Milieu von Leitmedien und Eliten aus Politik und Wirtschaft, das kann auch eine Filterbubble sein. Und ich glaube, wir erleben hier einen ziemlichen Zusammenprall von oben und unten. Also das ist so auch eine meiner zentralen Thesen, dass Medien, die sich in einer informationellen und argumentativen Elitensphäre sozusagen sich befinden und wahrgenommen werden als eins mit der Politik, dass die jetzt geballte Ladung Ablehnung und Hass abbekommen.
Haben die Nutzer denn tatsächlich auch ein bisschen mehr das Gefühl von Kontrolle über die Information, weil man sich eben bei mehr Quellen mittlerweile und leichter informieren kann, eben auch über das Internet als früher, wo man wirklich vielleicht nur die Tagesschau geguckt hat und seine regionale Tageszeitung jeden Morgen am Frühstückstisch gelesen hat, dass das auch mit dazu beiträgt, dass man das Gefühl hat, wenn man eben bei den etablierten Medien überall auf jeden Titelseiten das Gleiche liest, dass man denkt, da fehlt irgendwas, weil ich anderswo eben noch ein anderes Bild vermittelt kriege. Hängt das auch ein bisschen damit zusammen?
Dass sie das Gefühl haben, selber kontrollieren zu können. Oder ja, also natürlich, glaube ich, gibt es bei vielen Leuten das Gefühl, sie finden was Alternatives, was auch immer, ob es wahr ist oder falsch, ist ja erstmal egal, aber es fehlt bei ihnen in den etablierten Medien und dann schlägt es ganz oft in komplette Ablehnung des Etablierten um, dass man dann sagt, das ist alles Lüge, weil das ist ja super wichtig und das fehlt dort. Da muss man natürlich auch den Nutzern ins Gewissen reden, Leute, was ist denn Wahrheit und was ist denn das vollständige Bild? Letztlich gibt es ja nur Perspektiven und ich glaube, es kommt eine gewisse Perspektive in dem Großteil von Leitmedien rüber und diese Perspektive stimmt tatsächlich häufig überein mit der Perspektive von Regierungskreisen oder so, das hat ganz bestimmte Gründe. Aber natürlich ist das nicht alles falsch und alles, was dem nicht entspricht, ist dann automatisch die Wahrheit oder die höhere Wahrheit. Damit müssen Journalisten jetzt auch irgendwie umgehen und Nutzer auch runterzukommen von diesem Trip, alles was nicht Mainstream ist, ist super und ist wahr.
Es sind natürlich gleich zwei schwere Begriffe, einmal Wahrheit und das andere die Vollständigkeit, von der Sie gerade auch gesprochen haben. In Ihrem Buch schreiben Sie von den, in Anführungszeichen, meinungsmachenden Mainstream-Medien, also alles relativ vorsichtig so benannt. Welche sind denn diese Mainstream-Medien? Wer gibt denn da in der Medienlandschaft in Deutschland tatsächlich einen Ton an?
Also ich selber sage nicht, dass es Mainstream-Medien gibt, ich sage nur, dass es einen Medien-Mainstream gibt. Das ist ein kleiner Unterschied, weil wir haben ja freie Medien und die pegeln sich aber oftmals in einem gewissen Themen- und Meinungsspektrum ein. Und dann kann es aber Abweichungen geben. Ne? Wir alle kennen das, eine super investigative Recherche in der einen Zeitung oder eine ganz abseitige Analyse in einem anderen Magazin. So. Aber es gibt gewisse zentrale Medien, die häufig zitiert werden und die häufig wahrgenommen werden, die, also sowas wie Bild-Zeitung, die ganz breit gelesen wird, Tagesschau, Tagesthemen, ZDF, Heute, Heute Journal. Das sind eben ganz viel gesehene Nachrichtensendungen und dann eben überregionale Qualitätszeitungen wie Süddeutsche Zeitung, FAZ, Welt, Frankfurter Rundschau, schon nicht mehr so wie früher, Taz sogar auch noch. Und dann kommt noch die Zeit, der Spiegel, Fokus, Stern dazu, würde ich sagen. Das sind so die Leitmedien, wertneutral Leitmedien gesagt, weil die eine Leitfunktion in der Branche der Journalisten haben. Da orientieren sich eben Journalisten anderer Medien sehr häufig daran.
Sie haben auch gerade das Wort Qualitätsmedien wieder benutzt, dass das so ein geringer Kreis eigentlich ist, der sich auch über Jahre offenbar nicht so richtig verändert hat, also auch in der Wahrnehmung durch die Mediennutzer vielleicht.
Verändern hat sich nur, dass die Nutzung all dieser Leitmedien zurückgegangen ist. Also die Leitfunktion ist tatsächlich schwächer geworden. Das sehen wir an Umfragen unter Journalisten, dass in der Digitalisierung, Beschleunigung und so weiter und die ganzen Online-Medien, dass die aufgekommen sind, dass natürlich dann weniger Zeit bleibt, um die traditionellen Printmedien in die Hand zu nehmen oder so, ne?
Beobachten Sie denn tatsächlich auch einen Qualitätsverlust in der medialen Berichterstattung oder ist es nur in der Wahrnehmung der Nutzer schlechtere Qualität? Also
die Frage kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich die Suppe in dem Sinne irgendwie ein bisschen dünner geworden ist, weil es alles schneller geworden ist. Auch für Analysen, die teilweise innerhalb von Minuten oder einer halben Stunde im Internet sozusagen losgehen, in dem Sinne, dass Recherchezeit laut Umfragen unter Journalisten abgenommen hat. Aber es ist ganz schwer zu sagen, tatsächlich anhand von Inhalten, das wirklich empirisch zu belegen. Aber also ich glaube, so seit dem Jahr 2000 ist so das Hysterische der Mediendebatte ist angestiegen. So, man hat das Gefühl, diese Säue werden immer schneller durchs Dorf gejagt und wechseln sich ab. Und alle stürzen sich sozusagen auf ein Thema. Und das wird dann bis zum Erbrechen sozusagen durchgenommen. Und dann ist man wieder weg und geht aufs Nächste. Und auch das befördert, glaube ich, das Misstrauen der Leute, weil die sagen, na, wo sind denn die ganzen anderen Themen auf einmal hin? Und dann später, wo ist denn dieses Riesenthema, was sie uns alle gerade als super wichtig verkauft haben? Das interessiert auf einmal nicht mehr, da kann doch irgendwas nicht stimmen.
Wie ist das denn, wenn Sie aus Ihrer Sicht oder aus Ihrer Beschäftigung mit dem Thema, Sie haben jetzt gerade auch kurz angesprochen, dass natürlich auch der Druck auf Journalistenseite höher ist, mehr Zeitdruck, weniger Recherchezeit. Kommen Medienmacher da auch so ein bisschen in eine Opferrolle oder würden Sie sagen, aber die Verantwortung liegt immer noch klar auf Medienseite, dass man sagt, okay, wir haben eben eine Verantwortung gegenüber den Nutzern, dass wir auch breitere Themen aufstellen, dass wir eben nicht nur einseitig berichten oder sagen Sie auch, ich kann es auch ein bisschen verstehen.
Verantwortung sehe ich bei beiden Parteien, wenn man es mal so holzschnittartig machen soll. Die Nutzer haben auch eine Verantwortung, zum Beispiel alternativen Quellen auch kritisch zu begegnen und bestimmte Sachen, die unterhalb jeglicher Qualitätsstandards sind oder antihumanistisch sind, denen einfach ihre Aufmerksamkeit zu entziehen. Und etablierte Medien haben tatsächlich auch die Verantwortung, Themen und Meinungsspektren zu verbreitern, aktiv zu verbreitern. Es gibt so eine Richtschnur oder ein amerikanischer Politologe hat das mal aufgestellt, die sogenannte Indexing-Hypothese. Er sagte, dass die Mainstream-Medien, die großen Medien in Amerika, die zeigen eigentlich immer so das Meinungsspektrum, das gegenwärtige Meinungsspektrum innerhalb des Establishments an und werden nicht abseits von Konsensen sich positionieren, weil es einfach gefährlich ist, weil die Kosten dafür hoch sind und man abgestraft werden kann. Und das ist so eine Richtschnur, die man natürlich, wenn man sich dessen bewusst wird, kann man auch davon abweichen. Und ich sehe das zum Beispiel, also die Zeit hat zum Beispiel seit ungefähr einem Jahr, federführend durch Bernd Ulrich, den Politikchef, der das, glaube ich, früh erkannt hat, dass die aktiv die Debatte erweitern. Und dafür braucht es natürlich ein Bewusstsein, dafür braucht es Ressourcen. Und die Ressourcen sind natürlich ein zweites Problem. Die Werbeeinnahmen sind dramatisch gesunken. Die Auflagen, also damit auch die Vertriebserlöse von Tageszeitungen sind dramatisch gesunken. Und hier kommen wir also in einen Teufelskreis so ein bisschen, oder wo man einfach wieder raus muss. Und bei Nutzern grassiert so diese Gratis-Mentalität, ich kriege alles umsonst im Internet. Wofür soll ich noch ein Abonnement bezahlen? Genau, da müssen wir irgendwie rausfinden und aber auch ein neues Verhältnis zwischen Nutzern und Journalisten finden. Journalisten sind auch ganz häufig so ein bisschen oberlehrerhaft unterwegs und überlegen zweimal, ob sie bestimmte Informationen bringen sollen, weil es vielleicht schädlich ist. Also vor allem bei so elitären Journalisten gibt es dann vielleicht auch so manchmal so eine paternalistische Haltung und dass man aus Verantwortung heraus bestimmte Sachen nicht sagt oder klein kocht. Und ich glaube, dieses Verantwortungsgefühl bringt manchmal auch eine Berichterstattung zustande, die die Nutzer dann ganz häufig stört. Also in der Flüchtlingskrise habe ich es beobachtet im zweiten Halbjahr des letzten Jahres, dass dann eben, um diese Politik der offenen Grenzen zu schützen und die Flüchtlinge sozusagen nicht oder den Ausländerhass irgendwie einzudämmen, dass man da dann eben praktisch fast schon kampagnenartig für diese Politik geworben hat und dann schlägt ins Gegenteil um. Ne? Tagesthemen haben mal Ende August so wie eine Art Werbeclip gebracht, wo Prominente erzählt haben, wie wichtig ist das für die Flüchtlinge jetzt aufnehmen und dass manche selber nach dem Zweiten Weltkrieg Geflüchtete waren und das kam so ein bisschen rüber. Jeder, der da was dagegen hat, der hat ein kaltes Herz und der ist hasserfüllt und der ist kein Mensch. So. Und darunter lag rührselige Klaviermusik. Und das war ein bisschen wie eine moralische Erpressung. Ja, ich darf jetzt nichts dagegen haben, ich darf mir keine Sorgen machen, ich muss diese Willkommenskultur, muss ich mich da anschließen. Und da schlägt es halt um, das war kein Journalismus mehr, dieser Beitrag.
Bleiben wir mal ein bisschen bei diesem, ich sage es auch mal in Anführungszeichen, Kampagnenjournalismus, weil wir haben jetzt gerade sehr viel gesprochen über diese Beziehung Medienmacher und Mediennutzer, aber auf der anderen Seite gibt es ja dieses Verhältnis Medienmacher und das, worüber sie berichten. Die Politiker, vielleicht auch Lobbyisten, aber da ist ja auch manchmal eine Nähe und wenn man ihrem Buch da Glauben schenkt, auch zu viel Nähe aus ihrer Sicht, die auch wiederum zum Teil zu Konformität führt oder eben auch zu einem Verlust der Glaubwürdigkeit. Wo liegt da das Problem?
Das ist ein Thema, was mich sehr lange sehr stark interessiert hat. Was passiert eigentlich so am Ort, also im Regierungsviertel zum Beispiel in Berlin. Ne? Wie kommt ein Journalist an seine Quellen ran? Und es gibt zum Beispiel in Berlin eine ganz bunte Palette an Hintergrundkreisen. Das sind Vereinigungen, manche sind wirklich Vereine, eingetragene, manche sind ganz informelle Zusammenkünfte, wo eine Anzahl von Journalisten mit einem Politiker zusammenkommt und dann vertraulich miteinander redet. Der Politiker lässt was gucken und die Journalisten verpflichten sich da dann, das nur für ihren Hinterkopf zu gebrauchen. Und das ist aber eine sehr spannende Frage, ob das wirklich zu der Konformität führt. Es gibt auch Journalisten, die sagen, früher haben die Politiker und die Journalisten viel häufiger miteinander gesoffen, waren total auf Du und dann haben sie sich eine Woche später ordentlich einen reingedrückt. Und es gab eine viel kritische Berichterstattung als heute, wo es zwar auch diese Hintergrundkreise gibt, aber trotzdem man irgendwie in einer Art Political Correctness irgendwie eine ziemlich blasse Berichterstattung dann fährt und Kommentierung. Also ich bin da vorsichtig mit dieser Ursache-Wirkungszuschreibung. Es gibt diese Szene, wo man sich informell trifft und das löst ganz viel Verdächtigungen aus. Ne? Ihr macht euch gemein mit den Politikern und so. Es gibt ja auch Runden im Bundeskanzleramt, wo Angela Merkel Chefredakteure einlädt oder Intendantinnen und Intendanten der öffentlich-rechtlichen Anstalten, vor allem in Krisenzeiten offensichtlich. Die Frage ist aber, was wird dort besprochen und was nehmen die leitenden Journalisten dann wirklich mit nach Hause und setzen es oben. Sie sind natürlich auch frei, das zu ignorieren. Aber es kann natürlich sein, dass bei solchen Gelegenheiten Perspektiven abgeglichen werden und da einfach eine Vereinnahmung ist ein hartes Wort. Aber jede Information, die ich bekomme, beeinflusst mich ja irgendwie, also verändert meine Perspektive, ich entwickle Verständnis. Und wenn jemand die ganze Zeit Verständnis für Politiker entwickelt, hat er vielleicht weniger Verständnis für Leute, die diese Politik nicht teilen. So.
Brauchen wir wieder mehr Mut als Medienschaffende, als Journalisten, um auch die Glaubwürdigkeit wieder zu erhöhen? Also was kann man tun, wenn man in den Medien arbeitet? Was können diese Mainstream-Medien vielleicht tun, um das verlorene Vertrauen der Nutzer vielleicht auch wieder zu erlangen?
Naja, aktiv sozusagen neue Themen auftun, also selbstständig Realität beobachten, das ist eine ganz schwere Sache. Nicht umsonst, also hängt man sich ja oftmals an die Themenagenda des Parlaments zum Beispiel. Ne? Die sortieren das ja vor, was diskussionswürdig ist. Und es ist keine leichte Aufgabe, einfach so zu beschreiben, was gerade relevant ist in der Welt passiert. Von daher haben sich eben diese Infrastrukturen entwickelt und dass bestimmte Korrespondenten bestimmte Quellen haben. Und dann kommt es eben dazu, dass manches sich auch vereinheitlicht. Also Mut braucht man sicherlich, um bestimmte Konsense in Frage zu stellen, wenn alle einer Meinung sind, alle Volksparteien für Militärinterventionen außerhalb des NATO-Bündnisgebietes sind, aber die Bevölkerung mehrheitlich dagegen ist, dann ist es natürlich klar, dass wenn auch alle Kommentare in den Zeitungen pro Militärintervention ist und der Nutzer sich nicht wiederfindet, dass er sich entfremdet fühlt. Ne? Also in dem Sinne Konsense innerhalb des Establishments hinterfragen, aktiv Interessen finden, die gerade nicht bedient werden. Ich würde auch sagen, in der Frage der Flüchtlingskrise und Ausländerfeindlichkeit ist es keine Lösung, sozusagen Ausländerfeinde zu ignorieren. Man muss das mit reinnehmen. Man muss nicht eins zu eins irgendwelchen Hass oder Emotionen transportieren, aber es geht darum, deeskalierend zu berichten. Ja, man kann Ausländerfeindlichkeit dekodieren. Was steckt dahinter? Meistens sind es drei Ängste, die dahinter stehen. Einerseits Ressourcen, also kriegen jetzt Flüchtlinge was ab, was ich dann nicht kriege, den Konflikt. Dann gibt es den Konflikt um Beziehungen. Okay, da kommen jetzt fremde Leute aus einer fremden Kultur. Wie werden sie sich mir gegenüber verhalten? Beklauen die mich? Also Kriminalität, all diese Sachen. Und das dritte ist die Identität, dass Leute sich bedroht fühlen. Wer bin ich? Was ist mein Land? Viele Leute wollen halt eine kulturell homogene Heimat. Und Journalisten sind mehrheitlich multikulturell sozusagen. Die sind so ein bisschen, also grün in dem Sinne, rot-grün. Und wenn dann eine rot-grüne Journalistenschicht sozusagen den doch vielen Traditionalisten, wertkonservativen Leuten irgendwie sagt, was hier gut und was schlecht ist, dann gibt es natürlich Reibereien. Man muss da irgendwie das auch übersetzen und darf nicht so in so eine gut und böse Berichterstattung verfallen.
Viele Menschen verlieren das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Medien. Dafür gibt es eine Menge Gründe und diese Gründe erforscht Uwe Krüger im Bereich Journalistik an der Universität Leipzig und er hat darüber ein Buch geschrieben, Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen, und er war zu Besuch bei uns hier im Detektor FM Studio. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Krüger.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.